unserer neuen Folge im Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. In der Moderation sind heute Luisa.
Hallo.
Und Kaya.
Ich.
Wir arbeiten als Psychologinnen bei der Beratungsstelle Zebra, der Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Freiburg. Als Gästin haben wir heute Frau Wiedemann bei uns sitzen. Sie arbeitet im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in der Stabsstelle für Religionsangelegenheiten und Staatskirchenrecht. Heute sprechen wir über das Thema Schule und Weltanschauung. Hat Religion und Glaube noch einen Platz im Klassenzimmer? Oder ist Glaube out?
Bevor wir uns diesen spannenden Fragen widmen, fangen wir mit unserer altbekannten Frage des berühmten Zebra-Gegenstandes an. Was haben Sie denn da mitgebracht, Frau Wiedemann?
Ja, guten Tag erstmal von meiner Seite. Ich finde es ganz spannend, dass ich hier sein darf. Ich habe einen Gegenstand mitgebracht, bei dem mir sofort Zebra eingefallen ist, obwohl das jetzt etwas paradox klingt, aber ich habe die Giraffenrassel meiner Tochter in der Hand. Das ist eine Rassel, die beginnt sozusagen am Hals, das ist der Griff und dann kommt der Kopf der Giraffe. Die Giraffe ist gelb und schwarz, ähnelt nicht dem Zebra, ist aber trotzdem zweifarbig. Wir sitzen auf dem gelben Sofa, die gelbe Giraffe, ein zweifarbiges Tier wie das Zebra, entweder schwarz oder gelb oder beides, wie Zebra ja auch das Motto widerspiegelt, nicht alles ist schwarz-weiß. Und ich habe mir deswegen die Giraffe genommen, weil ich zum einen an meine Tochter gedacht habe und die Wichtigkeit der Arbeit, die wir im Kultusministerium, in der Stabsstelle, aber auch die Arbeit, die Zebra vollbringt, wie wichtig die eigentlich ist, insbesondere für Kinder im Rahmen der Pädagogik und der Beratungsarbeit und der Informationsarbeit. Die Giraffe, finde ich, spiegelt am besten von allen Tieren wider, wie man eigentlich mal den Hals lang machen sollte, um über den Tellerrand hinauszublicken. Das bedeutet ganz konkret für mich, ich habe zwar mein eigenes Wissen, ich bringe meinen eigenen Hintergrund mit, aber es lohnt sich doch immer mal wieder, den Hals lang zu machen und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich bei anderen? Also eine gewisse Art von Offenheit zu zeigen, aber auch Interesse für andere Weltanschauungen, Kulturen und so weiter zu haben, um einfach auch eine Horizonterweiterung gewährleisten zu können. Und dafür steht diese Giraffe und Zebra für mich.
Und passt ja auch wirklich toll zu unserem heutigen Thema, wo es ja auch in der Schule eine große Anzahl an Möglichkeiten gibt, da seinen Giraffenhals auch mal ein bisschen auszustrecken und was Neues zu lernen.
Genau.
Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was zum Zebra-Gegenstand gehört und jetzt wollten wir noch fragen, ob Sie sich vielleicht kurz für unsere HörerInnen noch kurz vorstellen wollen, zu Ihrer Person ein bisschen was sagen.
Klar, gerne. Also mein Name ist Miriam Wiedemann. Ich bin mittlerweile 10 Jahre im Schuldienst, bin gelernte Gymnasiallehrerin, habe Erfahrung im allgemeinbildenden Gymnasium, aber auch im beruflichen Schulwesen und arbeite derzeit mittlerweile tatsächlich seit 2017 in der Stabsstelle für Religionsangelegenheiten, Staatskirchenrecht am Kultusministerium Baden-Württemberg und leite dort die Geschäftsstelle für gefährliche religiös-weltanschauliche Angebote. Genau, ja. Ich glaube, alles Weitere ergibt sich im Gespräch.
Okay, vielen Dank für die Vorstellung. Unser Thema ist ja heute Schule und Weltanschauungen. Wir hatten uns dabei gedacht, da jetzt einfach auch mal unterschiedliche Akteure oder Akteurinnen mit ins Spiel zu bringen. Nämlich in der Schule befinden sich ja neben den SchülerInnen und Lehrkräften auch noch eben die Eltern, die ja auch mit dranhängen. Und würden da gerne mal mit dem Fokus auf die Kinder starten.
Wir haben uns auch gedacht, wir versuchen das ein bisschen praxisnah zu machen und versuchen einfach ein bisschen Fälle und Beispiele mit reinzubringen.
Deshalb zunächst mal die Frage, was sind denn die Anliegen, mit denen sich vielleicht auch Schülerinnen an das Kultusministerium wenden?
Grundsätzlich ist das eher selten der Fall. Das liegt einfach auch an den Ansprechpersonen oder an den Möglichkeiten des Kontaktes. Das Kultusministerium ist natürlich für Schüler sehr weit weg. Es ist in Stuttgart, es hat den Namen Ministerium. Das ist erstmal was Schüler nicht so nah nicht im Alltag oder nicht so nah an sich ranlassen, in Anführungsstrichen. Die be eigentlichen Bezugspersonen sind die Lehrkräfte und im nächsten Schritt die Schulleitung. Wenn es Fälle gibt, Fragestellungen, Probleme, Herausforderungen im Umgang zu dieser Thematik, dann wenden sich dann oft tatsächlich die Lehrkräfte oder die Schulleitungen an uns. Es gibt selten Fälle, in denen die Schülerinnen und Schüler direkt uns kontaktieren. Im Regelfall empfehlen wir auch, das erst einmal mit den Lehrkräften so zu bearbeiten, weil die natürlich vor Ort den viel besseren Einblick haben, die Konstellationen, Klassen-Schulkonstellation und so weiter. Aber tatsächlich gibt es auch diese Fälle ganz, ganz selten, in denen beispielsweise von Schülerinnen und Schülern konkret gefragt wird: Darf ich das? Meine Lehrerin hat mir verboten. Oder ich finde es komisch, dass beispielsweise bestimmte Veranstaltungen dort angeboten werden. Ist das denn so in Ordnung? Und es sind sehr, also es sind keine gravierenden Fragen, aber trotzdem merkt man auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler, dass doch eine gewisse Sensibilität im Bereich der Weltanschauung und Religion in der Schule existent ist.
Das heißt, die würden sich gar nicht direkt häufig an das Kultusministerium wenden, weil das vielleicht wenig präsent oder wenig greifbar für sie zu sein scheint, sondern die würden die Fragen, die beschäftigen die Schülerinnen schon.
Führung des Dienstweges, im Gegensatz zur Lehrkraft, die ja eindeutig als Landesbeamte oder Landesbeamtin den Dienstweg kennt, der hierarchisch natürlich aufgebaut ist. Wir haben die Schulleitung, wir haben das Regierungspräsidium oder davor geschaltete staatliche Schulamt, je nachdem, um welche Schulart es sich handelt. Und dann erst in letzter Instanz sozusagen das Ministerium. Diese Hierarchisierung, die ist den Schülern natürlich nicht bekannt. Das sind keine Beamten, die wissen nicht, wie das funktioniert. Ministerium ist sozusagen da etwas ganz oben, etwas, wie sagt man das, etwas fast, also sehr weites, unantastbares teilweise. Aber nichtsdestotrotz gibt es doch pfiffige Schüler, die sehr gut googeln können, sage ich einfach mal, und die dann doch wissen, ich möchte das jetzt mal von ganz offizieller Seite wissen, weil meine Lehrkraft vielleicht da auch nicht so versiert ist oder der Schulleiter mir das nicht richtig erklären konnte. Ich habe da doch noch mal eine Frage und da helfen mir natürlich gerne, da noch mal Klarheit zu verschaffen oder vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher ins Gespräch zu gehen.
Und wenn man sich jetzt konkrete Situationen anschaut, in die dann die Schüler und Schülerinnen involviert sind, was wäre denn zum Beispiel, wenn ein Kind im Klassenzimmer missioniert? Ist das erlaubt?
Also grundsätzlich gilt, wir reden hier von staatlichen Schulen, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, nicht von bekenntnisgebundenen Schulen oder Privatschulen. Im staatlichen Schulwesen gilt die Neutralitätspflicht. Die gilt sowohl im weltanschaulichen, religiösen Bereich als auch im politischen und so weiter. Es greift noch in weiteren Einzelfällen sogar noch ein bisschen weiter. Die Eltern, die ihre Kinder auf eine staatliche Schule schicken, die verlassen sich darauf. Und teils auch ganz bewusst darauf, dass ihr Kind eben genau diese staatliche Neutralität erfährt und dass es fernab von religiösen, politischen Einflüssen erzogen und gebildet wird. Dieses Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, ein Schüler verteilt Flyer, kommt natürlich auch noch darauf an, um welche Art von Flyer es sich handelt. Aufgrund der Thematik heute nehme ich an, dass es für religiöse Veranstaltungen wirbt oder für Bibelkurse oder sonstiges.
Gehen wir mal davon aus, ja.
Genau, ist das so natürlich im Rahmen der schulischen Neutralität nicht erlaubt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Also im Prinzip können wir davon ausgehen, dass kein Schüler etwas Böses möchte. Davon gehen wir heute immer aus. Es hat der Schüler sehr wahrscheinlich eigentlich eine ganz gut gewollte Absicht, nämlich möchte seinen Schülerinnen und Schülern vielleicht erzählen von den eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat oder wie toll die Veranstaltung war, die man selber schon besucht hat oder wie toll dieser Bibelkurs ist oder was auch immer. Grundsätzlich ist es bei so einer Sache wichtig, natürlich den rechtlichen Rahmen dem Schüler einmal kurz zu vermitteln, ohne mit der pädagogischen Keule um sich zu schlagen, sage ich immer eigentlich bei Lehrkräften ganz nett am Telefon, sondern dem Schüler nochmal zu erklären, worum es eigentlich geht, nämlich, dass es durchaus Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern gibt, die eben keine religiöse Werbung wünschen und auch ein Anrecht darauf haben, dass sie damit nicht konfrontiert werden oder sich damit nicht beschäftigen müssen. Und das sage ich immer wieder den Lehrkräften. Wichtig ist der pädagogische Umgang mit diesen Vorfällen. Natürlich gibt es einen rechtlichen Rahmen, aber wie Sie sich sicherlich denken können, wenn wir uns einfach oder gerade Schülerinnen und Schüler in gewissen Altersstufen, nehmen wir mal an, 5., 6. Klasse, wo einfach auch die, ich sag mal, die intellektuelle Kapazität jetzt einfach noch nicht so weit geht, dass man Rechtstexte auslegen kann, dass es einfach wichtig ist, den Schülern nochmal auf einer guten pädagogischen Ebene zu erklären, warum das nicht erlaubt ist, aber in welcher Art und Weise der Schüler durchaus außerhalb der Schule diese Werbung oder diese Flyer verteilen kann oder anderen Schülern von irgendwelchen Veranstaltungen erzählen kann.
Da in diesem Zusammenhang ist jetzt auch schon das Thema Religionsmündigkeit angerissen worden. Also eben, dass auch jede Person ein Recht hat, bestimmte Dinge zu erfahren oder auch ein Recht hat, bestimmte Dinge nicht zu erfahren. Könnten Sie das nochmal genauer aufdröseln? Ab wann ist ein Kind eigentlich religionsmündig und was bedeutet Religionsmündigkeit?
In Deutschland ist ein Kind religionsmündig ab dem abgeschlossenen Alter von 14 Jahren. Das bedeutet, in diesem Alter kann das Kind eigenständig entscheiden, möchte ich Mitglied einer Religionsgemeinschaft sein oder nicht, trete ich freiwillig aus oder nicht, nehme ich am bekenntnisgebundenen Religionsunterricht teil oder nicht. Grundsätzlich ist das, was Sie jetzt angesprochen haben, wir nennen das im rechtlichen Rahmen oder auch im staatlichen Gebrauch die positive und negative Religionsfreiheit. Die positive Religionsfreiheit ist eigentlich die, die viel häufiger im allgemeinen Gebrauch vorkommt, nämlich, dass wir alle das Recht haben, unsere Religion frei auszuüben, wenn wir dies wünschen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die negative Religionsfreiheit, nämlich das Verbot an einer Teilnahme von religiösen Handlungen oder Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften oder religiösen Veranstaltungen, weltanschaulich geprägten Veranstaltungen teilnehmen zu müssen. Darunter fallen Fragestellungen, die beispielsweise die Themenkomplexe Gottesdienste, Schulgottesdienste, Schülergottesdienste betreffen, aber wie schon gesagt, auch den bekenntnisgebundenen Religionsunterricht. Das betrifft Feierlichkeiten im schulischen Rahmen. Beispielsweise Adventsfeiern und so weiter, in denen diese Fragestellungen einfach auftauchen, und ja, dann Klärung bedarf oder vielleicht auch nochmal ja, mit entsprechendem pädagogischen Umgang auf Schulebene geklärt werden müsste.
Und da auch noch mal eine Nachfrage. Das heißt, wenn jetzt die Eltern vielleicht evangelisch sind und das Kind jetzt nach 14 Jahren entscheidet, nee, ich möchte nicht mehr in den evangelischen Religionsunterricht, dann dürfte das Kind das für sich alleine entscheiden.
Richtig, ja.
Okay. Und was passiert zum Beispiel, wenn das mit bestimmten Handlungen oder Verhaltensweisen oder sowas verknüpft ist, wie wenn jetzt das Kind bestimmte Speisevorschriften mit ins Klassenzimmer trägt, wie zum Beispiel Halal oder sowas, oder eine bestimmte Anzahl an Gebeten am Tag machen muss. Wie geht man damit dann um?
Also diese Frage der Speisevorschriften, die verunsichert Lehrkräfte natürlich massiv. Vor allem, wenn die religiöse Pluralität in der Klasse immer größer wird und immer unterschiedliche Speisevorschriften da sind. Da haben wir nicht nur Muslime im Kopf, sondern gibt es tatsächlich auch andere weltanschauliche Gemeinschaften, die entsprechende Speisevorschriften haben. Grundsätzlich ist es so, dass da im Rahmen der Speisevorschriften der pädagogische Umgang der maßgebliche ist. Natürlich ist der Grundsatz, dass niemand ausgeschlossen werden soll. Man soll eine Klassengemeinschaft, eine Schulgemeinschaft formen. Man soll niemanden, ich sag mal, aussortieren, sondern jedem die Möglichkeit geben, an Feierlichkeiten teilzunehmen. Und das bedeutet vielleicht ganz konkret, dass man einfach als Lehrkraft oder als Schulleitung sensibel ist, was diese religiöse Pluralität angeht. Und anstatt, ich mache jetzt einfach mal ein plumpes Beispiel, Gummibärchen einfach darauf achtet, also Gummibärchen mitbringt, darauf achtet, dass sie vielleicht doch koscher, halal oder was auch immer sind, also keine Schweinegelatine enthalten. Also da appelliere ich immer an also an die pädagogische Arbeit und das pädagogische Know-how der Lehrkraft selber einzuschätzen, insbesondere die Klassenlehrer, wie plural religiös ist meine Klasse und wie weit geht diese Sensibilität oder wie weit muss ich selber darauf achten, dass hier eine ganze Klassengemeinschaft entsteht und auch der Zusammenhalt gefördert wird. Das war die erste Frage. Wenn Sie mir gerade noch mal die zweite sagen, also diese Halal-Sache, die ist unabhängig von der zweiten Frage, die Sie gestellt haben.
Ja, genau. Also es ging um das Beten.
Genau, also da haben wir natürlich beispielsweise die Gebete von Muslimen im Kopf, aber ob sie es glauben oder nicht, diese Frage ta taucht mittlerweile auch immer häufiger in christlichen Gemeinschaften auf. Grundsätzlich ist es so, dass es da eine klare Regelung gibt, die durchaus natürlich auch pädagogisch bearbeitet werden kann, aber hier zwei wichtige Verfassungsgüter sich gegenüberstehen. Wir nennen das Prinzip, das hier jetzt greift, das Prinzip der praktischen Konkordanz. Das bedeutet ganz konkret, wir suchen, wenn sich zwei Verfassungsnormen gegenüberstehen, nämlich hier im konkreten Fall die Ausübung der, also die freie Ausübung der Religion, in dem Fall die Pflichtgebete, die durchzuführen sind, und im anderen Fa und gegenüber die Schulpflicht, die Teilnahme am Unterricht. Und die praktische Konkordanz beschreibt die Suche nach einer Lösung in genau diesen Fällen, in denen gleichrangige Verfassungsnormen miteinander kollidieren, nämlich hier der Besuch der Schulpflicht oder der Besuch des Unterrichts mit der Ausübung der freien Ausübung der Religion. Und in diesem Fall ist es so, dass die Schulpflicht Vorrang hat, die Bildung und die Schulpflicht, aber den Schülerinnen und Schülern natürlich die Möglichkeit gegeben werden kann und soll, in den Pausen ihre Gebete wahrnehmen zu können. Das bedeutet, wir haben hier sozusagen auf Deutsch, ohne jetzt großartig juristische Vokabeln zu verwenden, einen Kompromiss, der beiden Verfassungsnormen gerecht werden soll. Und bisher haben wir auch eigentlich nur positive Rückmeldungen und keine großartigen Problemanzeigen in diesem Bereich gehabt.
Mir stellt sich auch noch die Frage, wie werden auch da die Lehrkräfte unterstützt, eben solche durchaus herausfordernden Angelegenheiten auch meistern zu können? Ist es auch Teil des Studiums, sich damit auseinanderzusetzen?
Nein, leider nicht. Also das muss man ganz deutlich sagen, dass auch dieser rechtliche Rahmen im Rahmen des Referendariats, zwar im Bereich des Besuchs der Schulrechtsseminare, zwar abgedeckt wird, aber da geht es meistens um Versetzungsordnung, Aufsichtspflicht und so weiter. Der Bereich dieses religiösen, weltanschaulichen, der kommt sehr, sehr wenig und wenn dann nur im Rahmen des Religionsunterrichts zur Sprache. Daher kommt sicherlich auch die Verunsicherung von Lehrkräften in diesem Bereich, was soll ich jetzt machen? Wir bieten allerdings im Rahmen von Dienstbesprechungen hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen, einen Input zu geben, wie denn jetzt die aktuellen Regelungen aussehen. Aber wir sagen auch immer wieder den Lehrkräften, wendet euch an die Schulleitung oder direkt auch also über die Schulleitung ans Regierungspräsidium, um hier nochmal eine Rückversicherung zu haben, wie gehe ich jetzt damit wirklich rechtlich um? Also es gibt Ansprechpersonen, die dann im konkreten Fall den Lehrkräften helfen können und ihnen auch Ratschläge geben, wie man jetzt da pädagogisch am besten verfahren sollte.
Ja, also zunächst ging es jetzt auch nochmal um Besonderheiten, wenn auch Schülerinnen eine Religion mit ins Klassenzimmer bringen an staatlichen Schulen. Jetzt ist natürlich auch die andere Frage, wie sieht es aus, wenn Lehrkräfte ihre persönliche Religion ins Klassenzimmer mitbringen, beispielsweise Symbole tragen oder auch auf bestimmte Zeiten da auch Rücksicht genommen werden soll. Wie sind denn da die Rahmenbedingungen diesbezüglich?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass für Beamten natürlich im Landesdienst oder generell für Beamte, auch Bundesbeamte, natürlich klare Regelungen feststehen. Grundsätzlich gilt für Beamte, sowohl Bundesbeamte als auch Landesbeamte, der Grundsatz der Neutralität. Das bedeutet, sie müssen nach außen hin immer so wirken, dass sie neutral dem Staate dienen, ohne dass der Anschein erweckt wird, dass vielleicht religiöse oder politische oder irgendwelche Art gefärbte Motivation da dahinter steckt. Bei den Lehrerinnen und Lehrern im Klassenzimmer geht es ja meistens um die Frage, zum Beispiel die Kreuzkette, die Kopfbedeckung oder andere Äußerungen im Sinne von Symbolen, in denen man oder an denen man, anhand denen man festmachen kann, ob die Lehrkraft zu einer bestimmten Religion oder Weltanschauungsgemeinschaft gehört. Grundsätzlich gilt natürlich die Religionsfreiheit auch für die Lehrkräfte. Das bedeutet, ganz konkret vielleicht am Kreuztragen, ist das Kreuztragen sehr wohl erlaubt. Aber die Religionssymbole, die jemand trägt, die dürfen nicht negativ auf den Schulfrieden einwirken. Das ist ein sehr weit gefächerter Begriff. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir auch in Baden-Württemberg bisher hinsichtlich der Frage des Kreuztagens keine Probleme hatten. Es ist ganz im Gegenteil, die Elternschaft sich daran bisher eigentlich auch nicht gerieben hat, dass hier irgendeine Art von Färbung oder nicht neutralem Verhalten einer Lehrkraft mit verbunden ist. Grundsätzlich bezieht sich das auf religiöse Symbole, die, ich sag mal, in die Norm fallen. Ich weiß, dass sie im Hintergrund auch mal andere religiöse Symbole genannt haben. Also ich mache jetzt einfach mal Beispiele für religiöse Symbole, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sprechen, beispielsweise vom Verfassungsschutz überwacht werden. Das geht auf keinen Fall. Es sind Symbole oder sämtliche Gegenstände natürlich abzunehmen, die nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entsprechen. Ich spreche da ganz konkret von Querdenker-T-Shirts oder anderen Aussprüchen, Pins, Buttons oder was auch immer, die in den Rahmen eines verfassungsrechtlichen problematischen Bereichs fallen, der sogar noch vom Verfassungsschutz im Rahmen der Delegitimierung des Staates fallen.
Und ich weiß nicht, ob das da auch mit dazu gehört, aber zum Beispiel auch persönliche Präferenzen, sei es jetzt noch mal ein bisschen weg vom weltanschaulich-religiösen, sondern auch in Hinsicht Vorneigungen bezüglich Musik, Einstellungen zu bestimmten Vereinen und so weiter und so fort, greift es da auch mit?
Da muss man tatsächlich, also das ist tatsächlich auch so wie Zebra nicht schwarz-weiß. Also es kommt immer ganz drauf an, um was geht's da? Was ist das für eine Musik? Also ich sag mal ganz konkret, wenn ich da jetzt ein ABBA-T-Shirt habe, dann sehe ich da als zu bearbeitende Referentin am Ministerium weniger das Problem, unabhängig von der Stilfrage, die dann übrig bleibt. Aber es geht ja hier um die Rechtsfrage. Wenn das jetzt aber Texte sind von bestimmten Gruppen, die beispielsweise rechtsradikale Inhalte oder antisemitische Inhalte vertreten, dann ist die Lage schon wieder ganz anders, weil damit ist ja ein weltanschauliches oder ideologisches Statement viel mehr verbunden. Wohingegen das bei ABBA jetzt weniger der Fall ist, würde ich einfach mal so neutral behaupten. Und da ist dann tatsächlich die Grenze. Also es geht hier um fallbezogene Analysen. Man kann da keine pauschale Antwort geben. Das ist dann einzelfallabhängig, aber ich glaube, an den zwei Beispielen wird dieser Kontrast noch mal ganz deutlich.
Wir hatten ja jetzt ganz am Anfang eben auch gerade von dem Block Lehrkräfte das mit dem Kreuz tragen. Wie ist es denn mit dem Kreuz im Klassenzimmer aufhängen? Darf man das?
Da gab es vor einiger Zeit eine ganz große Debatte darum. Also grundsätzlich gilt in den staatlichen Räumen, in staatlichen Schulen, also ich rede immer von staatlichen Schulen, auch hier die Neutralität und hier auch die Neutralität durch eine sogenannte Selbstrestriktion. Das bedeutet, dass eben der Staat im weltanschaulichen religiösen Bereich eben nicht selbst Position beziehen soll oder darf, wie es normalerweise eben bei Bürgern oder bei Schülerinnen und Schülern der Fall ist. Also keiner würde jetzt sagen, keiner würde den Anschluss daran nehmen, dass ein Schüler ein Kreuz trägt und so weiter. Bei der Schule gilt aber, dass die Neutralität nach außen hin gewahrt wird. Und das bedeutet ganz konkret im Klassenzimmer, dass dort eben nicht der christliche Raum deutlich zu sehen sein sollte oder darf in dem Fall. was im bekenntnisgebundenen Religionsunterricht schon anders aussieht. Also natürlich darf der Religionslehrer im katholischen oder evangelischen Religionsunterricht das Kreuz platzieren und mitbringen, insbesondere beim Morgengebet oder wie auch immer der Religionsunterricht gestaltet wird. Bei anderen Fächern, die nicht bekenntnisgebunden sind, sagen wir es einfach so, hängt kein Kreuz im Klassenzimmer.
Ja, jetzt hatten wir ja gerade das mit dem Kreuz. Was wäre denn zum Beispiel, wenn man Weihnachtsschmuck oder so aufhängen möchte?
Bei Weihnachten ist es oft so, dass es in den Bereich des Brauchtums, also in den Bereich, gerade Weihnachtsschmuck in den Bereich des Brauchtums fällt. Das sind keine religiösen Symbole. Ich nehme an, Sie reden da von irgendeiner, ich weiß nicht, so eine Christbaumkugel oder einen Kranz oder derartiges. Das fällt tatsächlich in Brauchtum. Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass das kulturelles Brauchtum ist und nicht Ausdruck einer religiösen Symbolik, insbesondere dann, wenn die Lehrkraft oder die Klassenlehrerin, die ja meistens dann für die Dekoration im Klassenzimmer verantwortlich ist, auch die anderen Feste, die großen Feste berücksichtigt. Da würde ich jetzt weniger das Problem sehen. Insbesondere daher, dass, oder auch deswegen, weil damit keine religiösen Handlungen verbunden sind. Wenn jetzt da ein Weihnachtsstern am Fenster hängt, dann ist das ein Ausdruck einer kulturellen Veranstaltung oder kulturellen Jahreszeit teilweise auch, die ja im Kalender auftaucht. Da sehe ich jetzt tatsächlich weniger das Problem.
Und wenn wir jetzt mal bei Weihnachten bleiben, wie wäre das zum Beispiel bei einem Krippenspiel oder so, also irgendeine Aufführung, die man dann vor der Schule irgendwie dann aufführt?
Also da kommt es jetzt natürlich drauf an, meinen Sie die Zuschauer oder die Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen, also das Spielen. Ich nehme an, es geht um das Spielen des Krippenspiels,
Genau.
schauspielerisch. Tatsächlich geht es da auch darum, welche Absicht möchte ich als Lehrkraft damit verbinden. Also ist es so, dass ich in einer Theater-AG bin und da schauen wir, ich sag mal, A Christmas Carol von Charles Dickens. Dann ist es schon mal was ganz anderes, weil da nämlich gar nicht das Religiöse im Vordergrund steht, sondern da geht es ja um literarische Analyse und um die Umsetzung von schauspielerischen Leistungen, Einsatz und so weiter. Da gibt es tatsächlich dann Kompetenzen oder Lerninhalte, die da vermittelt werden sollen. Da gibt es sicherlich keine religiöse Handlung, die vollzogen wird. Auf der anderen Seite, wenn es im Rahmen natürlich von Adventsfeiern passiert, dann sieht es schon anders aus. Da würde ich auf keinen Fall ein Kind dazu zwingen und das soll man auch nicht, hier im Rahmen von Feierlichkeiten aufzutreten, wo dann tatsächlich doch religiöse Handlungen sehr nahe liegen oder auch mit verbunden sein können. Da ist auch tatsächlich zu differenzieren, eine Pauschalantwort kann man nicht geben. Das würde ich jetzt fallbezogen tatsächlich bearbeiten.
Wie ist es denn auch, wenn wahrscheinlich da eine ähnliche Antwort, wenn auch Eltern Religion und Glaube ins Klassenzimmer bringen? Also wenn es da vielleicht auch, wenn man merkt, das Kind vielleicht möchte das auch gar nicht so unbedingt, es wird da dazu aufgefordert, bestimmte Sachen zu machen oder nicht zu machen, darf bestimmte an bestimmten Veranstaltungen nicht teilnehmen. Das ist wahrscheinlich auch eher wieder eine pädagogische Herausforderung. Was würden Sie denn auch dazu raten oder wen könnte man denn da auch noch wieder mit hinzufügen, wenn es da Schwierigkeiten gibt?
Das ist tatsächlich eine ganz schwierige pädagogische Arbeit und Herausforderung, die gerade in diesem Bereich Elternarbeit mit verbunden ist. Also es gibt auch Umfragen, die bestätigen, dass die Elternarbeit die am intensivsten vorbereitete und nachbereitete Bereiche der Lehrkräfte darstellen. Also natürlich der Unterricht voran. Aber doch von allen Aufgaben, die eine Lehrkraft hat, im Bereich der Schule, die Elternarbeit da eine herausgehobene Stellung hat, zumindest in der Wahrnehmung der Lehrkräfte. In dem Fall, was Kinder dürfen und was nicht, also ich würde mal jetzt ein ganz kurzes Beispiel sagen, die Feier des Geburtstages, des eigenen oder der anderen Kinder. Wenn ein Kind den eigenen Geburtstag nicht feiern möchte, gibt es mal diese eine Variante, dann wird er halt nicht gefeiert. Also ich denke, das muss man nicht religiös oder weltanschaulich begründen. Es gibt auch viele andere, die sagen, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Auf der anderen Seite die Eltern, die sagen, ich möchte nicht, dass bei meinem Kind der Geburtstag gefeiert wird. Da gilt es natürlich, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen als Lehrkraft, nochmal vielleicht die Gründe zu erfragen und das dann aber auch, wenn das Teil der Erziehung, also der religiösen Erziehung der Eltern ist, diesen Wunsch auch zu respektieren, auch wenn man ihn selbst als Lehrkraft, weil man vielleicht auch selber eine andere weltanschauliche oder eine weltanschauliche Meinung vertritt oder überhaupt keine weltanschauliche Meinung, das vielleicht nicht nachvollziehen kann. Beim Geburtstag der anderen Kinder, die ihren Geburtstag feiern möchten, ist es tatsächlich so, dass der Geburtstag kein weltanschaulich oder religiöses Statement beinhaltet. Das fällt auch unter den Begriff des Brauchtums oder des Kulturellen. Das sieht man daran, wie sich die Feier des Geburtstages im Laufe der Geschichte einfach entwickelt hat. Also im Prinzip der Ursprung, der liegt ja schon im alten Ägypten über Griechenland und die Römer, die ja ganz unterschiedliche religiöse Vorstellungen hatten. Daher reden wir hier von Brauchtum. Und da darf auch jedes Kind, wie es möchte, seinen Geburtstag natürlich dann feiern. Ich würde allerdings auch hier der Lehrkraft raten, achten Sie darauf, wenn Süßigkeiten oder Gebäck oder sonstiges mitgebracht wird, dass hier eben alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen teilnehmen können. Wir hatten das ja vorher schon im Fall von Halal, vielleicht Koscher und sonstiges. Gerade wenn man weiß, dass entsprechende Schüler in der Klasse vorhanden sind, dass einfach alle daran teilnehmen können. Und dann denke ich, ist das auch kein Problem. Und das kann man den Eltern des entsprechenden Kindes, das eben nicht feiern möchte, auch so vermitteln. Ich überlege gerade, was es noch für andere Beispiele geben könnte. Die Weihnachtsfeier hatten wir gerade angesprochen. Das ist eine pädagogische Frage. Aber natürlich auch Kompromissbereitschaft, die auf beiden Seiten vorhanden sein soll. Denn der schulische Raum hat immer nicht nur einen Bildungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag, die wir gemeinsam mit den Eltern vollbringen wollen, in Kooperation, in enger Kooperation zum Wohle des Kindes. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Elternarbeit und sind die Gespräche natürlich sehr, sehr wichtig.
Was vielleicht vor allem in den letzten Jahren wichtig war, ist Stichwort Verschwörungstheorien, Verschwörungsglaube in der Schule. Was ist jetzt, wenn die Eltern im Kontext von Corona die Zeit jetzt die Kinder von der Schule nehmen wollen?
Also da gibt es tatsächlich insbesondere seit Corona noch mal ganz klare Richtlinien. Die gab es vorher auch schon, aber noch mal Klarstellungen. Es existiert Schulpflicht und das bedeutet, jedes Kind hat die Pflicht, in die Schule zu gehen. Es gab während Corona natürlich die sogenannten Homeschooling-Phasen, also das Lernen zu Hause, online oder wie auch immer in einer Form, die eben zu Pandemiezeiten dafür gesorgt hat, dass die Schülerinnen und Schüler sicher sind und dass keine Gesundheitsschädigung oder Gefahr ausgeht. Dieses Vorgehen hat nochmal bei wenigen, Gott sei Dank, Eltern dazu geführt, dass sie gesagt haben, grundsätzlich finde ich das besser, ich möchte mein Kind aus dieser staatlichen Aufsicht und staatlichen Obhut oder auch, wie sie selber von sich aus sagen, staatlicher Einflussnahme herausnehmen, um eben meine eigenen oder unsere eigenen ideologischen, weltanschaulich geprägten, teilweise auch politisch geprägten Vorstellungen meinem Kind zu vermitteln. Und die sind entgegengesetzt denen, die teilweise auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Rahmen der Schule oder des Bildungsauftrags vermittelt. Nochmal, also es besteht Schulpflicht und diese Eltern, beziehungsweise auch die Schüler, die werden dann auch entsprechend geahndet, sollten die dieser Schulpflicht nicht nachkommen.
Ja, ich habe jetzt auch im Verlauf dieses Podcasts immer wieder festgestellt, dass es echt ein sehr komplexes Thema ist, also wirklich eine ganz große Herausforderung auch für eben die Lehrkräfte darstellt und es gar nicht so leicht ist, eben diese Schwarz-Weiß-Kategorien da auch zu bedienen, was ja auch gut ist. Aber immer wieder erfordert auch ein genaues Hingucken, ein genaues Abwägen und auch wieder, ja, dass es auch pädagogisch sinnvoll genutzt wird und nicht die Menschen abschreckt oder ausschließt, sondern da wieder ja, das Ziel ist, die Menschen irgendwie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und zu integrieren.
Das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen. Also ich sage auch immer wieder, diese Vielfalt und Pluralität, wir reden ja heute von religiöser und weltanschaulicher, die ist natürlich eine Herausforderung für die Lehrkräfte, aber sie bietet auch enorme Chancen, nämlich die Chancen für Toleranzbildung und Akzeptanz von religiöser Vielfalt. Und ich denke, diese Chance, auch wenn es mit Aufwand verbunden ist und Sensibilität und das Ganze, was ich Ihnen vorher berichtet habe, was Lehrkräfte alles leisten müssen, lohnt es sich doch in dem Bereich, diese Herausforderung zu nutzen, um den Schülerinnen und Schülern doch auch mal die andere, also um mit der Giraffe nochmal zu sprechen, über den Tellerrand, über den eigenen Tellerrand nochmal hinausschauen zu können. Wie sieht denn das bei anderen aus? Wir formen dennoch eine Gemeinschaft, denn in unserer heutige pluralen Gesellschaft, da brauchen wir nicht ins Klassenzimmer gucken, da können wir auch einfach landesweit, deutschlandweit schauen. Die Schule fungiert immer als Brennglas gesellschaftlicher Prozesse. Wir haben diese Pluralisierung deutschlandweit und sie fokussiert sich, oder das Brennglas funktioniert in der Schule genauso. Wir sehen diese gesellschaftlichen Prozesse auch im Klassenzimmer und ich denke, daran können wir, und das ist auch das, was die Chance für uns daran ist, eben den Schülerinnen und Schülern diese Vielfalt und Pluralitätsfähigkeit zu vermitteln.
Ja, und das wäre eigentlich auch genau das gewesen, worauf ich jetzt noch hinaus wollte. Eben auch diese Chancen, die darin auch liegen und wo man ja auch in der Schule einen Rahmen hat oder im besten Fall den Rahmen dazu hat, da einfach auch Toleranzen zu stärken und Perspektiven zu erweitern.
Richtig. Wie gesagt, da gibt es natürlich rechtliche Fragestellungen, wie weit kann und muss Toleranz gehen. Aber dafür gibt es die Lehrkräfte, die Schulleitungen, die Schulaufsichten, die bei diesen Fragestellungen dann tatsächlich Hilfestellung geben können. Und ansonsten kann ich nur an die Lehrkräfte appellieren, diese religiöse, weltanschauliche Pluralität im Klassenzimmer als Chance wahrzunehmen. Zwar hin und wieder mal ein paar Stolpersteine wahrzunehmen, aber an denen auch zu wachsen und die tatsächlich in eine positive Richtung zu steuern.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich, finde ich, ein ganz schönes Schlusswort. Außer es gibt irgendwie noch was, was Ihnen vielleicht jetzt noch wichtig ist, den HörerInnen mitzuteilen.
Ich würde einfach nur sagen, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns, wenden Sie sich an die Schulleitung. Und wir können gerne gemeinsam im Gespräch nochmal bestimmte Fragestellungen klären. Ansonsten vertrauen Sie auf Ihre Lehrkraft und auf Ihre Schule, dass Sie im besten Interesse Ihres Kindes daran arbeiten, unsere plurale, auch schöne, vielfältige Gesellschaft mit zu berücksichtigen und die Kinder, Eltern, Jugendlichen mit auf diesem Weg zu begleiten und sie zu guten, demokratiefähigen Bürgerinnen und Bürgern zu machen, auch für ein besseres Morgen und Übermorgen.
Vielen Dank, dass Sie mit uns im Podcast gesprochen haben. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch wieder unser Schlusswort sagen. Macht's bunt. Bis dann.
Auf Wiedersehen.